SRF 1.
SRF 1.
Am Donnerstag, Abend, Sie hören SRF 1 mit unserer Mundartsendung Schnabelweit. Wer kennt ihn nicht? Und wer verbindet mit seiner Musik und seinen Texten nicht ganz, ganz viele Erinnerungen? Der Polo National Hofer, wo in diesen Tagen 70 wird.
Musik bestimmt natürlich den Inhalt des Textes, oder? Eine fröhliche Musik. Da kannst du jetzt keinen todtraurigen Text machen dazu, oder?
Insgesamt 360 Mundart-Texte hat der Polo Hofer in seinem Leben geschrieben. Bis jetzt. Und über die Texte von den Liedern von Rumpelstilz, von Polo Hofers Schmetterband und von ihm natürlich auch als Solokünstler reden wir heute, jetzt in dieser Stunde schnabelweit. Neben dem Polo selber hören wir zum Beispiel auch den Germanist Walter Haas. Und natürlich gibt es am Schluss dann auch noch, wie immer, unseren Briefkasten mit Wörtern und Redenswendungen, wo sie eben Fragen hatten zu Bedeutungen von Wörtern. Bis um 10 Uhr haben wir einiges vor, hier bei uns in der Schnabelweit, ganz im Sinn von Polo Hofer. Redaktion, heute Abend, der Christian Schmutz, am Mikrofon der Reto Scherer. Und musikalisch ist es klar, gibt es nur einen bis um 10 Uhr.
Der Göttel hat zur Henne gesagt, mir gefällt dein geile Federkleid, ich würde es gerne auschecken. Der Moni sagt zur schönen Kuh, der Gedanke lässt mich nicht in Ruhe, mit zwei alleine beim Waldrand decken. Der Schafbock fragt das Schaf ganz fein, liegt echt das Schäferstündli drin, mir gefällt dein wohlige Ränzli. Und Wildsau hat zum Eber gesagt, ich glaub, bei der nächsten Gelegenheit schnappe ich dein Ringelschwänzli.
Baby, bleib auf da, du gehst tierisch an. Wenn wir uns vernaschen, dann werden beide froh. Heute wär ich günstig, heute wär ich brünstig. Was andere können, das können wir auch. Oh.
Dante sagt zum Mentor, ich sag mir, du willst endlich mit mir. Jetzt schilf, geh schwimmen. Oder wär ich aus dem Appenzell, sei zur Pudeldame, gell, mit uns zwei könnte es stimmen. Der Papa geh, sei zur Mama geil, wär's mit dir im Käfig allein, geh schnäbeln in einem Erdnüsslifuder. Der Goldfischmann im Goldfischteich sagt, Baby, es ist Zeit für ein Leich, du bist ja so ein goldiges Luder.
Baby, bleib auf Draht, heute geht's tierisch an. Wenn wir uns vernaschen, dann werden beide froh. Heute wär ich's günstig, heute wär ich brünstig. Was andere können, was können wir.
Große Interview mit Polo Hofer, jetzt dann gehabt bei uns. SRF Verkehrsinfo von 21.10 Uhr betrifft die Region Zürich auf der A1 in Richtung St. Gallen. Zwischen dem Brütiseller Kreuz und Efretikon Stau wegen eines Unfalls. Ich wiederhole die Meldung in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen. Zwischen dem Brütiseller Kreuz und Efretikon Stau wegen eines Unfalls. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand in der Deutschschweiz gibt, der kein Lied von Polo Hofer kennt. Seit 50 Jahren ist er im Geschäft. Seine Musik verbindet alle Generationen. Und am nächsten Montag wird der Paulo Hofer 70. Unser Schnabelweit-Redaktor Christian Schmutz ist der Vorgeschichte und dem Reiz der Text von Paulo Hofer nachgegangen. Und das ist eine Erfolgsgeschichte. Eigentlich ist der Paulo ja in Anführungs- und Schlusszeichen nur Sänger und Bandleader. Aber er ist eben noch viel, viel mehr. Dank seinen Text ist er auch Mundartdichter. Aber wie hat es eigentlich dort mal angefangen? Wie hat alles angefangen mit diesen Mundarttexten? Das Interview mit dem Jubilar, jetzt geführt vom Christian Schmutz.
Rumpelstilz sie dann bei den ersten dabei gewesen, wo überhaupt Mundart in die Rock- und Popmusik reingebracht haben. Was hat den Anstoss gegeben denn, Paulo Hofer?
Ja, also ja, natürlich schon vor dem Musik gemacht. Ich habe mit 16 angefangen als Schlagzeuger und habe dann auch angefangen zu singen. Und jetzt haben wir dort in allen Sprachen gesungen, oder? Tageshits, die gefragt waren. Also, «Cuando caliente el sol, aquí en la playa» oder «Et j'entends siffler le train» und dann natürlich Beatles und Satisfaction und was weiß ich. Und dann habe ich gemerkt, wenn man noch immer nachspielt, kommt nie etwas Eigenes. Und Englisch, ein Schweizer wird nie erfolgreich sein im englischsprachigen Markt. Es hat gar keinen Sinn, das zu probieren. Und ich staune in diesem Zusammenhang bis heute, dass die meisten Schweizer immer noch meinen, sie kommen mit Englisch durch, die jungen Musiker. Das verstehe ich nicht. Es gibt Ausnahmen oder Regelbestätigungen, das sind Krokos, aber die haben muttersprachig englische Sänger, oder? Anders geht es nicht. Auch nicht Johnny Hallyday, der Celentano, der Lindenberg, die haben alle probiert, Englisch, keinem ist gelungen, in diesen Markt zu kommen. Dabei, das könnte natürlich der Grund sein, wenn man den Mundart singt, dann muss man den Inhalt haben. Beim Englisch spielt das nicht so eine Rolle, weil ja das meiste Publikum auch nicht mitkommt, oder? Hingegen, wenn du deine Muttersprache singst, dann musst du irgendetwas können sagen. Weil dann verstehen die Leute. Ja, dann fangen sie an zu nachdenken. Was sind die?
Also zusammengefasst, es war ein strategischer Entscheid von euch, weil ihr etwas Eigenzeit rausbringen wollt und ihr genug Selbstvertrauen gehabt, dass ihr sagen, wir machen etwas Gutes, was auch funktioniert.
Ja, oder? Zu dieser Zeit war der Mani Matter schon ziemlich populär und hat in diesem Sinn demonstriert, wie man Liedtexte in eine bestimmte Musik einpackt. Jetzt bin ich aber von amerikanischer Rockmusik hergekommen, Bluesmusik. Die hat andere musikalische Ansätze als ein Chanson. Oder er ist von Georges Brassens, von diesen Leuten hergekommen, oder Rive Gauche von Paris. Das ist eine ganz andere Form. Und ich komme vom Rock her. Und vor Rumpelstilz hat es so Popularität für Mundart. Aber das war im schlagerhaften Sinn, also ein Trio Äugster, oder? Das war eigentlich das Poppigste, was es vorher gegeben hat. Jetzt muss der Bauch weg, jetzt muss der Bauch weg, ganz der Pappe, ganz der Pappe. Sonst hat es nichts gegeben, schon gar nicht Rock oder Pop. Oder? Und das ist eigentlich der Anschluss. Das sollte doch auch gehen mit dieser Musik. Oder? Und ich habe die richtigen Leute gefunden, die das auch begriffen haben. Und als der Kiosk da kam, da 1976, ist das wahnsinnig losgegangen, oder? Wir sind ja sogar von deutschen Plattenfirmen angegangen worden und haben das Ganze auch noch gerade auf Hochdeutsch gemacht. Wobei man muss wissen, dass Hochdeutsch mit Schweizer Akzent ist sehr populär gewesen, weil der Emil war der grösste Schweizer für die Deutschen, oder? Jetzt sind wir quasi in dem Sinn Fahrwasser gekommen. Bin ich, Leute, bin ich denn ein Kiosk oder bin ich etwa eine Bank? Und so, oder? Das hat gerade geholfen, mit 800'000 Singles verkauft, oder? Sie von denen auch etabliert gewesen.
Er sammle für einen guten Zweck, sagt der Fritz, der vor mir steht. Dabei muss ich selber sammeln, wenn das so weitergeht. Sie wollen alle etwas von mir, das Militär und das Steuerbüro. Ob schon sie erst gerade kürzlich haben mit dem Alltag überkommen. Nachher heisst es,
in meiner Stammbeiz, du zahl mir noch ein Bier. Aber ich weiss nicht, woher, ich bin ja schliesslich selber Stier. Und da kommt schon wieder einer, der die Zigaretten hat. Und natürlich war es mein Letzter und es würde an einem Mal noch geben. Bin ich Gottfried Stutz im Kiosk? Oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel? Oder wie eine Kassenschlacht? Bin ich Gottfried Stutz im Kiosk? Oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel? Oder wie eine Kassenschlacht?
Bleiben wir gerade bei dem Kiosk ganz konkret. Wie ist der Text entstanden, Pollenhofer?
Der ist entstanden zwischen hier, wo wir jetzt sitzen, und am Kornhausplatz im Café de Pyrénées. Auf dieser Strecke bin ich zu Fuß von hier, am Meigerplatz, quer durch die Stadt und viermal angepumpt worden. Nein, ich das gerade in die Beine aufgeschrieben.
Das sind die meisten Texte, die so relativ spontan entstanden.
Nein, der Teil geht monatelang. Das war jetzt wirklich einer gewesen. Ich habe gar kein Thema gesucht, oder? Es ist einfach gedacht, das muss ich jetzt aufschreiben. Und wo dann wirklich einer noch in Beide sagt, ob ich nicht ein Bier zahlen könnte, und dann, jetzt habe ich den Song. Ich bin, glaube ich, eine Bank oder ein Kiosk, oder bei mir kann man alles haben, nicht? Dann habe ich das so aufgeschrieben. Ich habe aber eine Melodie schon im Kopf gehabt. Aber jetzt zum Beispiel einer von meinen beste Songs ist «Im letzten Tram». Dort habe ich monatelang, habe ich vielleicht pro Abend, einen Reim hergebracht. Weil ich wollte ein Bild zeichnen. Oder? Ich habe es natürlich erlebt, dass ich als Einziger noch im Tram hocke, wo ins Depot fährt. Oder um 11:30. Ich wollte einfach diese Situation beschreiben. Die Gefühle, die da auf einem kommen, die Gedanken, die man sich macht. Die Idee für den Text hatte ich, aber die richtige Musik noch nicht. Und wie es halt so ist, also das ist meine Erfahrung, wenn man sich auf etwas konzentriert, fixiert, dann magnetisiert man das sozusagen. Man zieht den richtigen Song schon an. Die richtige Musik, die kommt dann mal. Und Migo zählt ein paar Monate später, tut mir unser Pianist, sagt, oh, ja, da eine Idee. Dann sage ich, das ist genau das. Genau diese Musik habe ich gesucht für diesen Text. Das kann auch passieren.
Ich würde sagen, hören wir doch das flink mal, das letzte Tram.
Im letzten Tram, so spät am Abend, unterwegs zu der Endstation, hat manche seine Träume begraben und manche wett, er hat mehr Lohn. Der Himmel hanget zwischen den Dächern, der Mond sieht aus wie ein Zitronenschnitz. In der Altstadt füllen sie noch der Becher. Und die Mädchen machen die Giele spitz. Die lustigen Witwe und die jungen Gesellen, sie steigen ein, sie sehen's nicht mehr so klar. Sie sind an ihre Sehnsucht stillen, jeder für sich in seine Lieblingsbar. Für mich sind sie irgendwie Helden. Sie haben so viel mit mir gemeinsam. Wir haben doch alle nichts mehr zu melden. Schon gar nicht auf dem letzten Tram. Kann es Sorgen geben im letzten Tram? Man kann dir nichts mehr nehmen im letzten Tram. Muss es nehmen, bis es kommt im letzten Tram.
Ich habe noch zwei Songs, die ich gerne als Satz zwei dazu hören möchte. Und zwar zuerst hast du mal Alpenrosen, der Schweizer Songs von allen Zeiten. Wann ist der textlich entstanden, Pollenhofer?
Ja, das ist Hast du Zeit?
Ja, das ging.
Eine sehr eigene Entstehungsgeschichte. Also, ich habe ja immer in etwa 7 oder 8 Jahren diesen Rumpelschild zu tun gehabt, oder? Wir haben uns getrennt im 78. Aus verschiedenen Gründen. Und nachher hat der Hanneri Ammann, der Hauskomponist war bei Rumpelstilz, hat eine Solo-Scheibe aufgenommen. Und dort sind etliche Songs provisorisch aufgenommen worden. Und schlussendlich sind irgend 10 oder 12 auf die Platte von ihm gekommen. Die Platte heisst Burning Fire und er singt Englisch. Er spielt ein Klavier, der Hanneri Ammann. Aber er hat dann eine Band zusammengestellt, wo einer auch noch eine Orgel hat gespielt dazu. Und das ist später mein Pianist geworden, den ich heute noch habe, den ich über 30 Jahre mit ihm zusammenarbeite, der HP Brüggemann. Die haben also die Aufnahmen gemacht im 1980. Jetzt habe ich die Band, Schmetterband, ja, im 84 gegründet, also 4 Jahre nach dieser Aufnahme. Und jetzt bringt mir mein Pianist eine Kassette, gell? Dann noch Kassette, verstehst du, hat man umgedreht. Und sagt, oh, das ist ein Lied von André Ammann drauf, das er nicht hat auf Platte genommen. Und das hat irgendetwas Ohrwurmiges. Aber es war ein englischer Text. Und der hat das verworfen, selber. Dann habe ich mir das angehört. Das hat jetzt also, da kann man etwas machen. Und gleich darauf ab ist mir das mit diesen Alpenrosen eingefallen. Ich weiss nicht genau, was der Anlass war. Ich war in meinem Leben noch nie auf der Blümlisalp. Oder? Das ist alles gelogen, sozusagen. Und ich konnte mir es einfach vorstellen, ja, das ist etwas so Einheimisches. Oder? Und es passiert sicher ein paar tausend Leute jedes Jahr, dass sie auf einer Bergtour ein Büschel Alpenrosen zupfen, oder? Nein, das einfach zum Thema gemacht, oder? Und eine Story drumherum bauen. Und der Hanneri Ammann hat nichts gewusst von diesen Vorgängen. Ich habe noch nicht gefragt. Wo das nachher rauskam, im 86, ist der zuerst sauer geworden, oder? Und sie ihn nicht abgefragt. Er sagte, spinnst du? Du hast ja du eben recht. Ich helfe dir. Es hat so weit geführt, dass er seine eigene Band hat umtauft, die Alpenrosenband. Oder? Und das Lied jetzt eben auch spielt, die ganze Zeit. Oder? Nachher, das ist also 86 rausgekommen. Dann geht das, mein Gott, etwa 25 Jahre, bis es zum grössten Hit erklärt wird. Das ist schon so etwas. Weil dann war es nicht einmal in Hitparade, was ist rausgekommen. Du kannst also nicht zum Voraus sagen, ich mache einen Hit und das wird ein Hit. Das ist unmöglich. Ein Lied ist wie eine Setzung, wo du setzt und dann gibt es eventuell einen Baum. Oder auch nichts.
«Stets in Trauer», das ist ja eigentlich ein uraltes Volkslied, das aber Rumpelstilz Omi neu entdeckt hat. Wie ist es dazu gekommen, Pollenhofer?
Die Arbeitgeber hat das entdeckt. Das war auch so im 77. Gell, dann hat es nur ein Radio gegeben, Beromünster. Und einer von denen, der dort in der Kultur gearbeitet hat, hat gefunden, das alte Volkslied könnte man modernisieren. Weil das war nur bekannt als gemischter Chorlied. Da hat es aber mehrere Versionen gegeben, sowohl von gemischten Chor wie von Frauenchor und Männerchor.
Und verschiedene Texte und verschiedene ja. Melodien. He?
Genau. Das Manuskript existiert noch, also die Noten und Fetzen vom Text. In der Kirche Sarganz. Die Melodie ist als Kirchenlied von einem norddeutschen Pfarrer ins Glarnerland gekommen, anno 1400, weiss ich, einmal vor der Reformation. Und die Melodie hat so etwas Magisches, dass das Glarner Volk einen eigenen Text erfunden zu dieser Melodie. Und weil immer wieder jemand Neues wieder noch eine neue Strophe hat ausgedacht, oder bekannt sind 127 Strophen. Oder? Und wir haben es auf 7 reduziert. Aber jetzt hat also das Radio hat das ausgeschrieben an verschiedene Musikkapellen. Da gibt es zum Beispiel eine Ländler-Version, eine Dixieland-Version und uns eben auch. Mit dem Auftrag, könnt ihr das poppig machen, oder? Und nachher ist eben unser Hanner Jammann, ein genialer Pianist, hat sich das genau, oder? Der, verstehst du, hat nur eine Choraufnahme gehabt, oder? Hat er die Harmonien rauslassen. Das war schon mal eine Sucharbeit, dass es einen Wohlklang hat. Und noch eine Einleitung und noch ein Gitarrensolo. Und nachher ist uns das tatsächlich gelungen und unsere Version ist plötzlich wahnsinnig populär geworden. So populär, dass es heute in den Schulen, in den Gesangsbüchern überall wieder gepflegt wird. Das freut mich bis heute. Wegen dem Inhalt des Textes, ich gehe nicht davon aus, es handelt sich um ein Lied, das ähnliche Thematik hat wie im Aargau seine zwei Liebe. Nämlich, dass er der Schatz ist in Söldnerdienst gegangen, oder? Weil mein Schatz ist untreu geworden, muss ich das Lied mit Geduld, oder?
Total spannende Geschichte, Paulo Hofer. Wie ist das mit einem Pop- und Rockmusiktext? Kann der auch ein Gedicht sein?
Das ist sehr nach dem Gedicht, ja. Ja, das ist eine ähnliche Vorgehensweise. Nur statt dass man ein weisses Blatt hat, hat man eine Musik. Bei mir ist immer die Musik vorher vorhanden. Weil die Musik bestimmt natürlich den Inhalt des Textes, oder? Eine fröhliche Musik. Da kannst du jetzt keinen todtraurigen Text machen dazu, oder?
Was ist der Vorteil oder der Nachteil von Gedicht alleinig oder eben an Liedertext?
Ja, wenn es um Gedicht geht, dann bin ich ein Vertreter von moderner Lyrik. Also, das ist nicht reimabhängig, zum Beispiel, wie die klassischen Gedichte. Oder? Aber wenn es um Songtexte geht, dann finde ich schon, es dient dem Lied, wenn es sich geschickt reimt. Es ist ja für einen Zuhörer, kann sich's besser merken, oder? Wenn ich heute Rap höre oder Hip-Hop, die, wo einen Weg schon sehr schnell reden und wenn sich's dann noch liederlich reimt, dann wird's ja doppelt schwierig, weil das ist ja ein Sprechgesang, der dermassen an Rhythmus gebunden ist. Und ich merke, sie geben sich nicht sehr viel Mühe beim Reimen. Da bin ich noch alte Schule, oder? Ich schaue darauf, dass es originell ist und dass es eben die verschiedenen Möglichkeiten vom Reimen, dass man die nutzt. Oder es gibt dreisilbige Reim, der zweisilbige Reim, der dreisilbige Reim. Dort, beim dreisilbigen, wird es dann schon ziemlich heikel. Da muss man also eventuell nächtelang darüber studieren. Einmal in meinem Fall.
Gut, haben wir über den Reim schon einiges erfahren. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen, Paulo Hofer?
Ja, es ist Denkarbeit. Es ist schwieriger als ein Kreuzworträtsel lösen, einen guten Text zu einem Lied zu machen. Und manchmal muss der Text nicht einmal literarisch hochstehend sein, aber die Kernidee, die zu finden, ist eben auch Kunst. Oder ich bewundere zum Beispiel den Stillhase. Ja, die Idee von «Z'nüni nehmen», da musst du zuerst drauf kommen. Und das ist Problematik. Ich schenke dir mein Herz. Da musst du drauf kommen. Das ist die Hauptbühne, die schwierigste Phase. Wenn du das mal hast, Grundidee, nachher die auszuformulieren, ist das schon der zweite Schritt. Da kannst du schon dran arbeiten. Das ist wie ein Bildhauer, oder? Jetzt hast du den Marmorkamp vor dir. Jetzt, was machst du daraus? Und wenn ich weiss, was ich daraus mache. Wie viel bretsche ich weg vom Camp, oder? Es ist ein ähnlicher Vorgang. Ja.
Gibt es irgendeine Zeit im Verlauf des Tages, wo du besonders gut kannst texten? Morgen früh oder am Abend spät?
Mitternacht. Das Glas rot und ein Joint.
Mir ist eine Träne in mein leeres Bierglas gefallen. Dort in der Musikbox läuft schon wieder unser Lieblingssong. Gäng wieder Refrain und der macht mein Herz einen Sprung. Ich könnte heulen und ich mache gleichzeitig Fäust. Es hat mich noch niemand so versäckelt und so enttäuscht. Du hast meine Kreditkarte, mein Wagen braucht ja rein, ja raus. Ich hab den Rasen gemäht, hab Ordnung gemacht im Haus. Ja, im Garten gejettet und gehackt. Du hast sie dir deine Koffer gepackt. Jetzt ist mir eine Träne in mein Bierglas gefallen. Mir ist eine Träne in mein leeres Bier. Glas kalt, weil du mir gestern so brutal gesehen.
Ihr hört die Mundartsendung Schnabowit auf SRFs. Ja, ist der Paulo Hofer ein Dichter? Und was macht es überhaupt aus? Mit diesen Fragen bin ich zu Freiburg zum Walter Haas. Der Sprachwissenschaftler und emeritiert Germanistikprofessor hat schon in den 70er Jahren Texte von Paulo Hofer erforscht. 2005 hat Walter Haas mit dem Paulo an der Uni Freiburg vor den Studierenden seiner Texte angeschaut.
Darum ist mir eine Träne in mein leeres Bierglas gefallen.
Walter Haas, wir sind hier gerade am Foto schauen, wo der Paulo Hofer an der Uni Freiburg gekommen ist und so ein bisschen über sein Werk erzählt hat. Hat er da selber gute Erinnerungen an das?
Ja, das war ein wunderbarer Abend. Wir hatten ein paar Leute gehabt und das ist, ja, wir sind uns beide ein bisschen komisch vorgekommen. Die älteren Herren, die da den jungen Leuten erzählt haben, wie schön dass es früher war.
Ist es dort vor allem eben um die Texte von Paulo Hofer gegangen?
Ja, wir haben ein bisschen über alles geredet. Aber die Texte sind natürlich wichtig. Wir wollten wissen, ja, wie er so zu der Mundart steht, was er für eine Auffassung hat und so weiter. Wir haben da nicht lange vorbereitet. Wir haben gut gegessen vorher dann und nachher ein bisschen weiterverzählt in den Kindern.
Was ist denn rausgekommen? Also, wenn ihr jetzt Mundart-Dichter anguckt, was muss der erreichen, für, als er seine Funktion kann erfüllen kann?
Ja, der hat wahrscheinlich nicht eine besondere Funktion. Das ist schon eine Funktion, die alle Dichter haben. Sie wollen gute Texte schreiben. Und die Mundartdichter wollen vielleicht noch ein bisschen mehr. Früher haben sie einen Heimatbezug haben. Heute wollen sie mehr bei den Leuten sein. Also ähnlich reden, wie die Leute eben reden. Und aus dem dichterischen Text machen.
Wo ist der Paulo Hofer in dem Fall ein guter Dichter?
Mich tut es ja, aber er ist natürlich bei allen diesen Mundart Sänger, bei den Guten, kann man den Text und Musik nicht einfach trennen. Oder? Das gehört halt schon unsinnig zusammen. Es hat solche gegeben, die gute Texte gemacht haben, aber die Musik ist vielleicht nicht so grossartig gewesen. Oder solche, die extrem gute Musik gemacht haben und Texte sind einfach, ja, eben.
Hat er gerade das Beispiel von Paulo Hofer, der von euch jetzt wunderbar verhält, Walter Haas?
Ja, das, ich habe ja mal gesagt, und wegen könne ich den Bollenhofer ein bisschen, oder auch mich, ich weiss auch, wer ich bin. Ich habe mal gesagt, von manchem Ebig im Jahr, dass der psychomotorisch Weltschmerz Rega ein ganz toller Text ist, weil es ein guter Rega ist. Und es ist auch in der Stimmung ein Rega. Also es ist nicht irgendein Liedli, das einfach mit dem Viertel-Takt arbeitet. Aber das ist ja manches Jahr zurück. Wenn ich jetzt für den letzten Text müsste schwärmen, dann würde ich zum Beispiel auf dieser Bob Dylan-Platte fast alle sagen, sind gute Texte. Zum Beispiel dem, wie heisst der Mann mit dem schwarzen Kleid oder so. Das ist ein Wahnsinnstext. Oder auch der Song, der drauf, Rötenbach. Red River Shore heisst er, glaube ich, auf Englisch. Ganz geschickt gemacht.
Jetzt bin ich ein Fremder in einem fremden Land. Aber ich weiss, da gehöre ich hin. Ich verweile und ich spiele für die, die nicht mehr. Und die Emme singt ein Lied für mich. Item, wo die Sonne dann runter ist, habe ich mich auf die Socken gemacht. Und ich wette, ich habe das ganze Leben verbracht mit dem Mädchen von Röthenbach. Ja, ich verbracht mit dem Mädchen von Röthenbach.
Da ist der Bollenhofer nicht nur selber ein guter Dichter, sondern eben kann auch gut adaptieren, etwas, was es vielleicht auf Englisch schon gegeben hat, Walter Haas.
Ja, vielleicht ist er dort noch fast stärker. Und was er... Wenn wir jetzt die verschiedenen Mundartdichter, die sind ja alle verschieden, auch die haben das Recht, nicht alle die gleichen zu sein. Da gibt es natürlich die ganz Intellektuellen, wie der Mani Matter, der aber das Genie hatte, seine intellektuellen Texte kleinen Kindern vorzuspielen, und die haben irgendwie das noch klar gefunden. Oder da gibt es den Pullover, der sich nicht so intellektuell geht, der aber auf eine ganz andere Art und Weise direkt zu den Leuten mal geredet. Das sind gute Texte verhebt, und die verhebt auch vor allem, weil der Mann über die Sprache nachgedacht hat. Das ist einer, der auf eine ganz altmütige Art und Weise probiert zu schauen, dass der Dialekt, den er schreibt, auch Dialekt ist. Und nicht einfach irgendjemand noch so etwas Halbschriftdeutsch trainieren nimmt, nur dass es reimt oder nur dass es aufgeht. Ist auch ein Altmütiger, dass er das Gefühl hat, das sollte ich dann schon reimen. Und dann sollte ich es auch richtig reimen. Bei ihm gibt es nicht so viel falsche Reime. Ist ein Handwerker, der das Gefühl hat, wenn man etwas macht, macht man es anständig.
Wenn man vergleicht von den 70er Jahren her, eben von Rumpelstilz über Bolo mit Schmetterband und so bis jetzt heute, kann man da irgendeine Entwicklung in den Texten sehen, dass man sieht, eben der textet hat, ist selber auch älter gekommen, Walter Haas?
Ja, natürlich ist er älter gekommen, wir alle auch. Also die früheren Texte sind natürlich ja, in der Lumpenliedli mässig gewesen. Das war ja auch richtig für das Alter und für die Leute, die dort mal mit ihm gespielt haben und sind gelesen. Aber ist selbstverständlich ist eine Entwicklung da, und so eine Entwicklung, die immer ein bisschen ernsthafter geworden ist. Und dazwischen deine Taubenrosen, das ist natürlich wieder etwas gewesen, ja, fast wie früher. Aber so Text wie im letzten Tram und so, das ist nicht so Lumpenliedli-artig wie die früher. Aber hat früher schon so schwierigere Texte drin, kann man nur auch sagen.
Im letzten Tram, der Bollenhofer tut das selber aus eines von seinen besten und liebsten Texten bezeichnen. Walter Haas, gefällt noch der auch?
Ja, der gefällt mir verrückt gut. Und zwar, ich habe zwar ein, sagen wir mal, ein kleines Gespaltungsverhältnis. Also im letzten Tram das ist eben sein Text, wo man ernsthafter wird. Es geht im Grunde genommen geht es um den Tod. Und in dem Text hat es für einen Germanisten natürlich eine tolle Passage drin, wo er alle die Berner Tramstationsnamen aufzählt, vom General Gisang bis zum Gaugenhöbeli, oder wie das Zeug heisst, wo ein bisschen daneben sind. Aber die Stimmung in dem Text finde ich extrem schön. Ich kann nach meiner Abschiedsvorlesung eigentlich wollen, den Song ablassen, wenn die Leute rausgehen, dass die Leute mal etwas anderes hören, als nur ein Hölderlin. Aber ich habe es ja gleich nicht gemacht, weil mir der Text nicht in allen formalen Bereichen so gut vorgekommen ist wie andere Texte von Polo.
Es wird Frühling, das darf nicht sein. Da setzen wir uns dagegen ein. Es wird Frühling, bleib gescheiter im Haus. Du siehst gefährlich, die Bäume schlagen aus. Schneeglöckli machen im Garten Krach. Schau drauf, riesen aus, mach sie flachen. Ich sage dir, warum wir sind gegen Frühling. Total gegen Frühling. Es wird Frühling, das bringt nur Schaden. Die Krokos schnappen einem nach der Wade. Der Frühling, der ist so gefährlich. Es gibt Leute, die finden das herrlich. Aber die haben gleich nichts mehr zu lachen. Wenn wir Schneemannen aus dem machen. Die, die Freude haben an dem Frühling. Wir machen sie fertig wegen dem Frühling. Wir treiben es auf.
Sie gegen Frühling. Polo Hofer, Viertel vor 10 Uhr, Schnabelweit, hier auf Radio SRF 1, unsere Mundart-Sendung. Und bevor wir zum normalen Briefkasten kommen, die Anführungs- und Schlusszeichen normalen Briefkasten mit Hörerfragen, werfen wir doch noch einen kurzen Blick aufs Sprachliche in den Liedtext von Polo Hofer. Christian Schmutz, unser Schnabelweit-Mundart-Redaktor. Gibt es eigentlich Begriffe, die sprachlich eine schöne Geschichte hergeben?
Ja, bei mehr als 300 Texten, da ist natürlich viel Material da, das man analysieren kann. Aber im Großen und Ganzen muss man schon relativieren. Der Polo Hofer hat ja davor im Interview gesagt, alle sollen ihn verstehen. Und da war er gar nicht so auf mundartliche Spezialformen aus.
Aber trotzdem, er kommt aus dem Berner Oberland, er wohnt in Oberhofen. Hört man denn auch den Berner Oberländer in seinen Texten?
Ja, höchstens dort, wo die Oberländer auch nicht spezielle Begriffe brauchen. Spezialformen hat er ja grosszügig umkurvet. Gut, der mit dem vokalisierten L, der passt vielleicht hierher, dass man aus einem L als U macht. Also, ein Melcher holt alle Milch statt ein Melcher holt alle Milch. Das ist vor 200, 250 Jahre im Mittelbernischen entstanden und hat sich mittlerweile bis in die Innerschweiz ausbreitet. Der Bollerhofer hat wegen der einfacheren Schreibweise oder weiter Oma verständliche Aussprache eben auf das L gesetzt und nicht auf das U. Also er hat von Alpenrosen und Blümlisalp in der Sommernacht. Das haben die Berner Fans problemlos akzeptiert, weil es in der Stadt Berner im Oberland heute noch so ausgesprochen kann. Also das L könnte ja ein Hinweis auf das Oberland sein.
Mhm. Aber ein speziell berndeutscher Begriff wie den Texten von Bollerhofer, gibt es die?
Ja, das natürlich noch mehr. Also schon nur die ganze Lautung, die Art, wie die Wörter ausgesprochen, wie die Sätze gebildet kommen, das ist ja ganz klar so als Mittelberndeutsch. Wenn wir gerade bei Alpenrosen sind, wir sind nur einmal hier, das ist ja so typisch Bern, oder?
Ja, doch, das würde ich also auch sagen. Gehöre sogar ich als Thurgauer.
Ja, oder manchmal. Manchmal ist ja typisch in den Kantonen Bern, Solothurn und in der südlichen Innerschweiz.
Mir ist klar, dass man bei so viel Material, natürlich, wir haben es am Anfang gesagt, über 300 Texte, ganz viel kann finden. Aber schauen wir noch rasch auf die Liedertitel. Gibt es da so Elemente, die rausstechen, die ganz klar können lokalisiert werden?
Ja, ich glaube, das Paradebeispiel ist Giggerig. Giggerig ist in den alten Deutschschweizer Wörterbüchern nicht drin. Das hat sich also entweder viel später verbreitet oder niemand hat das aufschreiben, weil es eben geil, lüstern heisst. Verschiedene Leute gehen davon aus, dass sich Giggerig von Bern aus entwickelt hat, vor allem in den letzten so 50, 60 Jahren. Aber vielleicht waren ja andere davor. Also ich gehe immer davon aus, dass die Single oder das Album vom Bollerhofer oder Schmetterband vom Jahr 1985, dass das stark dazu beitragen hat, dass Giggerig weit um bekannt ist.
Also nimmt mich noch Wunder, von wo kommt denn das Giggerig?
Gar nicht so einfach zu beantworten. Die Wörterbücher schweigen und probieren nur so Verlegenheitsansätze. Also ich habe Töv müssen graben und zusammensetzen, von hier bis etwas zu sagen. Also die erste und von mir auch gerade die wahrscheinlichste These ist, dahinter steckt Gicker, Gickel und das sind so alte Lautvarianten von einem Gückel, von einem Gockel.
Ah, der Gockel, der immer ein bisschen gickerig ist. Gut, aber ich muss jetzt schon sagen, also so ein Gückel, der ist ja irgendwie weit weg von dem Wort gickerig, oder? Also es dunkelt mich auf jeden Fall. Wie kommst du darauf, dass die miteinander verwandt sind?
Auf die Idee komme ich, weil so Anspielungen auf die brünstigen Tiere häufig vom Namen des männlichen Tieres ausgegangen. Also der Moni, der ist stierig. Oder die Gies ist bockig, in gewissen Gegenden auch widerig. Oder bei uns zu Freiburg ist so eine Katz burrig. Also der Kater war eben früher der Burre. In die Reihe könnte auch Giggerig aus Eigenschaft von brünstigen Gückeln passen. Offenbar hat man nämlich auch im Penis Gicko, Gicke oder Gicker sagen. Zum Beispiel im Wallis ist es der Gicker. Oder schon im Mittelhochdeutschen Gickel oder Gigel mit der Bedeutung Penis oder auch Klitoris bei den Frauen.
Ah, und Gigel, der ja. Gigel, das könnte man nachher mal anhören bei den Berner.
Ja genau, die Gigo, sagen sie dort. Das ist ein ziemlich derb berndeutsches Wort für einen Penis. Gehört man heute noch oder auch aus Schimpfwort oder aus Obernamen von den Männern. Also zusammengefasst kann man sagen, dass sie alles so kleine Hinweise, dass die Begriffe Gicko, Giggerig, Gego zusammenpassen könnten. Es gibt mehrere alte Begriffe, aber auch jüngere Neuentwicklungen in diesem Wortfeld. Also, ich kann aber leider nicht ganz genau sagen, wann das Giggerig entstanden ist. Ah, eins muss ich noch sagen, von der Bedeutung her, Giggerig muss ja nicht zwingend sexuell sein. Die ursprüngliche Bedeutung ist zwar schon brünstig, aber gickerig kann auch jemand sein, der mehr wissen will über etwas oder jemand anders. Also jemand, der etwas kaum erwarten kann. Also ich will so gickerig auf das, was jetzt gerade noch kommt.
So tönt das. Der Polo Hofer, seine Schmetterband, gesungen im Duett Gickerig mit der Sandra Goldner. Die Schnabelweide auf SRF 1 mit dem Briefkasten jetzt bei uns da. Immer wieder gibt es einen Haufen Fragen von Hörerinnen und Hörern, die dafür sorgen, dass die Berge von diesen Fragen eben nicht kleiner wird. Die Mundartfragen heute gehen vom Wort Fadenschlag über Gäse bis zum Hauptsebis. Der Christian Schmutz gibt heute Antworten auf all diese Fragen. Die Denise Zöbeli von Bratlen Basel-Land fragen nach dem Wort Fadenschlagen. Das sei das Gleiche wie Standarddeutsch Heftfaden. Sie braucht das immer noch und fragt jetzt, wo das Wort Fadenschlagen kommt.
Fadenschlag ist im Idiotikon im Schweizerdeutschen Wörterbuch aufgeführt, was heisst mit geringem Faden in langen Stichen ausgeführte provisorische Naht. Eben so eine erste Höftnaht.
Und es gibt ja auch noch das Sprichwort, etwas zu Faden zu schlagen. Hat das etwas mit dem zu tun?
Ja, das ist genau das Gleiche. Zu Faden schlagen braucht man beim Schneider oder beim Weber am Webstuhl, wenn sie etwas eben grob fixieren, etwas schon fangen zusammenheften. Die Grundbedeutung von der Redewendung zu Faden schlagen ist zuerst eben im Groben fertig machen. Das führt uns zurück zu unserem Fadenschlag.
Jetzt redet Dönis Zöbeli aber nicht von der Naht als Bedeutung, sondern vom Heftfaden. Das wäre dann eigentlich der Fadenschlagfaden, oder?
Ja, genau. Das ist eben noch eine zweite Bedeutung. In dem Fadenschlagfaden hat man den auch nur kurz Fadenschlag sagen. Also hat es ja die Frau Zöbeli gebraucht und das ist kein Zufall. Das Idiotikon hat die Bedeutung Faden tatsächlich im Baselbiet, in Schaffhausen und im Bündnerland gefunden. Passt also tipptopp.
Zur nächsten Frage heute Abend. Der Marcel Berlinger von Uznach, Kanton St. Gallen, hat eine Ferienfrage. Seit mehr als 20 Jahren verbringt er jeden Sommer auf dem Campingplatz Gäsi am Wallensee. Das ist im Schwemmgebiet am Lindkanal.
Ja, genau. Geschrieben kommt das Gäsi, aber die ortsübliche Aussprache ist Gäsi. Das ist eigentlich das Naturschutzgebiet im Dreieck zwischen Escher-Lindkanal und im Wallensee, dort, wo jetzt eben der Campingplatz ist. Ganz im Nordosten vom Kanton Glarus gibt es übrigens auch Gäsi, Gäsiberge oder Obergäsi. Das ist, wenn man von Müllenhorn am Wallensee gegen Süden in die Berge, wo ich geht, scheint also im Glarnerland ein beliebter Name zu sein.
Müllihorn, das ist übrigens auch eine wunderschöne Ortschaft. Kanton Glarus, kennst du das, Christian Schmutz?
Höchstens von der Tür fahren.
Du wirst es noch kennenlernen. Spätestens Mitte August. Mehr dazu verrate ich jetzt noch nicht. Ich sage noch ein Stichwort. Querfeldeis. Also wo sind wir gewesen? Eben genau, bei den Gäserlern. Und eben die Gäserler dort auf dem Campingplatz Gäsi, die fragen sich natürlich, was hinter dem Namen für eine Geschichte steckt. Kannst du ihnen helfen, Christian Schmutz?
Ja, ganz genau kann ich es nicht sagen, aber ich habe einiges herausgefunden. Also die erste Nennung von Gäse war 1480. Und schon 1575 gibt es einen Satz, den man dann aufhorchen lassen. Dort kommen nämlich zusammen mit Gäse, die Wörter Fee und Ätzen vor. Ätzen, das ist Essen von den Leuten, aber vor allem Abweiden von den Tieren. Und genau so ist Geasi eine althochdeutsche Form mit der Bedeutung die Nahrung, das Essen. Und das Adjektiv Geäs, Käse oder Käsig, heissen dann eben auch so ein bisschen esslustig. Also wenn der Weg stimmt, dann ist das schon im 15. Jahrhundert ein Fressplatz für das Vieh gewesen. Und das hätte dann zum Namen Geäsi geführt.
Wir kommen jetzt zur letzten Frage von heute Abend bei unserem Briefkasten. Der Josef Bussmann von Ballstall, Kanton Solothurn, hat von seiner Mutter damals gehört, du bist denk der Hauptsebis gsi. Also etwa der Anführer. Vor allem ältere Leute im Kanton Solothurn haben das Wort Hauptsebis auch noch kennt, aber niemand hat gewusst, von wo es kommt. Kann da der Briefkastenonkel am Herrn Bussmann weiterhelfen?
Ja, sogar relativ einfach. Das ist einer der grossen Vorteile, dass das Idiotikon online, also im Internet, zugänglich ist. Wegen das wäre extrem schwierig gewesen, das zu finden ohne Register.
Also gut, ich muss sagen, mit Haupt kann ich ja schon noch persönlich etwas anfangen. Aber was ist denn das Sebis?
Sebi im Urnerland und Sebis im Solothurnischen ist zuerst mal der Altname Eusebius. Der geht auf altgriechisch Eusebes, fromm, gottesfürchtig zurück. Das gibt es ja häufig, dass ein Name der auch von einer bestimmten Gruppe von Leuten oder von Leuten mit bestimmten Charakterzügen gebraucht kommt. Also, du bist mir ein Hansjosi oder ein Jocki, ein magerer Benni, ein Gritti-Benz, ein Saugodi oder der Baschi vom Sebastian. Und hier ist eben der Name Sebis, den hat man dann auch allgemein für lebenslustige, vorwitzige Männer können brauchen.
Also, jetzt müssen wir die beiden Wörter nur noch zusammenhängen. Wir haben Haupt und den Sebis. Was ist denn jetzt das zusammengesetzt?
Ja, das ist einfach eine Verstärkung vom Sebis. Nicht nur selber vorwitzig, sondern gerade auch noch der Anführer von diesen Kerlen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.